Hallo und herzlich willkommen nach langer Sommerpause zu unserem Seminar, der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Julmedia TV und euch später dieses Video vielleicht auch anschaut. Wir wollen heute, nachdem wir ein ganzes Jahr lang die Bergpredigt studiert haben, mal wieder weitergehen. Wir sind mit der Bergpredigt vor der Sommerpause fertig geworden und wollen heute die nächste Geschichte nach der Bergpredigt uns anschauen. Wir wollen das Leben von Jesus studieren, um von ihm zu lernen und ihn besser kennenzulernen. Und bevor wir beginnen, möchten wir gerne niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir die Evangelien haben, die uns deinen Sohn so lebendig und so lebensnah präsentieren. Wenn wir jetzt eine weitere Geschichte lesen, möchten wir dich bitten, dass wir Jesus noch viel besser kennenlernen, sein Wesen, seine Art, seine Botschaft, und dass wir durch das Bibelstudium Freude und Kraft und Trost finden und näher zu dir gezogen werden und dich besser verstehen und auch Jesus nachfolgen können im Alltag. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Matthäus Kapitel 7. Die Bergpredigt ist zu Ende, aber wir müssen noch die Reaktion der Leute auf die Bergpredigt hier kurz behandeln. Also Jesus hat diese gewaltige Predigt gehalten und es heißt in Matthäus 7, Vers 28, Matthäus 7 und dort Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Warum war Jesus so beeindruckend in der Bergpredigt? Was meint ihr? Was war der Grund, warum die Leute so gedacht haben, wow, sowas haben wir noch nie gehört? Was meint ihr? Warum war die Bergpredigt so beeindruckend für die Leute? Was würdet ihr sagen? Ich meine, wir haben die Bergpredigt jetzt lang und breit studiert. Wir wissen nicht genau, wie Jesus gesprochen hat, aber aus irgendeinem Grund müssen wir gesagt haben, unglaublich. Was meint ihr? Woran lag das? Es heißt im nächsten Vers, er hatte Vollmacht. Okay, ja. Fragen wir mal anders. Hat es das schon vorher gegeben, dass Leute gesagt haben, Mensch, Jesus predigt ganz anders als alle anderen? Oder war das das allererste Mal? Das hat schon anders mal gegeben, oder? Schauen wir mal ein paar Beispiele an. Gehen wir mal zu Markus. Lasst euren Finger an Matthäus. Gehen wir zu Markus 1. Und dort Vers 22. Ganz ähnlicher Vers, Markus 1 und dort Vers 22. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also das war damals in Kapernaum, in der Synagoge, hat er gepredigt am Sabbat und die Leute haben gesagt, so eine Predigt haben wir noch nicht gehört, seit wie viel Jahren auch immer. Ja? Also Predigten gab es da immer. Die Schriftgelehrten hatten so ihre Art und Weise zu predigen, aber so eine Predigt hat man noch nicht gehört. Die Leute waren außer sich vor Begeisterung und auch vor Erstaunen. Schauen wir noch in Lukas 4. In Lukas 4 und dort Vers 22. Lukas 4 und dort Vers 22. Da ist eine Synagoge nicht in Kapernaum, sondern in Nazareth. Synagoge Nazareth, Lukas 4, 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der, wie geht's weiter, die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Also mit anderen Worten, es war nicht einfach nur seine Lautstärke oder seine Rhetorik, sondern die Worte waren voller Gnade. Wenn er gesprochen hat, hatte man das Gefühl, dass Gnade aus seinem Mund hervorkam. Und wenn sie fragen, ist dieser nicht der Sohn Josefs, dann machen sie deutlich, eigentlich dachten wir, er ist der Sohn Josefs, ist ein normaler Mensch, aber irgendwie, er predigt nicht wie ein normaler Mensch. Ist er nicht der Sohn Josefs? Also sein Predigtziel war nicht, er war nicht einfach nur begabt im Predigen, er war nicht einfach nur ein guter Rhetoriker, sondern aus irgendeinem Grund waren seine Predigten voller Gnade. Und das hat seinen Grund im Alten Testament. Also diese Idee von der Gnade in den Worten Jesu geht zurück auf die Psalmen. Schaut mal in Psalm 45. Psalm 45. Psalm 45 und dort Vers 3. Psalm 45 und dort Vers 3. Dort heißt es: Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Also hier wird von jemandem gesprochen und es heißt, Gnade ist ausgegossen auf seine Lippen. Jetzt, von wem ist hier die Rede in Psalm 45? Habt ihr da irgendeine Idee? Wer ist hier angesprochen in Psalm 45? Um wen geht's hier? Wenn ihr mal ein bisschen weiterlest, gibt's irgendeinen Anhaltspunkt in den Versen so, wenn man ein bisschen drüber fliegt, um wen es hier gehen könnte. Psalm 45. Schaut mal in Vers 7 zum Beispiel. Da heißt es: Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist dein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Von wem ist hier die Rede? Jesus, genau. Weil Paulus nimmt diese Verse in Hebräer 1, Vers 8 und sagt: So hat Gott niemals zu einem Engel gesprochen, sondern nur zu seinem Sohn. Ja, es geht also um Jesus, es geht um den Messias. Und von diesem Messias heißt es: Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Das heißt, es war nicht einfach nur, Jesus hat nicht einfach nur einen guten Tag erwischt, sondern Gott hat ihn durch die Salbung mit dem Heiligen Geist besonders befähigt, Gnade auszudrücken. Die Leute waren also nicht einfach nur beeindruckt, weil er sie überrascht hat, sondern sie haben gemerkt, seine Worte sind voll Gnade, wie so eine Quelle, aus der die Gnade hervorströmt. Und das hat sie völlig erstaunt, weil die Pharisäer haben nicht so gepredigt. Nicht wahr? Gehen wir zurück zu Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 29. Da heißt es, wie gesagt, als Begründung: Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Habt ihr in der Bergpredigt, könnt ihr euch an Texte in der Bergpredigt erinnern, wo man merkt, dass Jesus mit Vollmacht spricht? Also fällt euch da nochmal, wenn ihr die Bergpredigt zurückgeht, fallen euch da irgendwelche Verse nochmal ein, wo deutlich wird, dass Jesus wirklich mit Vollmacht gesprochen hat, wo diese Vollmacht auch im Text irgendwie deutlich wird. Also wenn euch jemand fragen würde, gib mir mal einen Vers aus der Bergpredigt, wo deutlich wird, dass Jesus mit Vollmacht gesprochen hat, mit Autorität. Ja, das Wort heißt auch, er hat das Recht, so zu reden. Welche Verse wären da vielleicht, also gibt es viele, aber welche Verse könnte man da anführen? Zum Beispiel. In welchen Versen der Bergpredigt wird deutlich, oder was hat Jesus gesagt, um deutlich zu machen, dass er Autorität hat, dass er Vollmacht hat? Irgendwelche Verse in der Bergpredigt, wo er etwas sagt, wo Leute sagen: Wow, das traut er sich zu sagen. Also das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und wie geht's weiter? Genau. Und dann sagt er: Ich aber sage euch. Ja, er zitiert das Alte Testament und sagt: Ich aber sage euch, wie es wirklich gemeint ist. Das ist Autorität, oder? Das ist nicht wie die Pharisäer, die haben das zitiert und gesagt: So steht es im Alten Testament und jetzt kommen wir zur Auslegung. Rabbi X sagt das, Rabbi Y sagt das, nicht wahr? Der meint so, vielleicht ist es so, wir wissen nicht genau, könnte alles möglich sein. Jesus sagt, er zitiert das Alte Testament und sagt: Ich sage euch. Nicht wahr? Oder schaut in Matthäus 5, wo er sagt, Vers 20: Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Immer wieder sagt er: Ich sage euch, ihr habt gehört, nicht wahr? Euch ist gesagt worden, du sollst deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, da wird ganz deutlich, wie er mit dieser Autorität spricht, dieser Fähigkeit, dieser Bevollmächtigung zu reden und zu handeln, wie seine Autorität es ihm erlaubt. Jetzt, warum ist das so? Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den wir am Anfang der Bergpredigt mal studiert haben. Schaut mal mit mir, wisst ihr noch, warum Jesus auf den Berg ging für die Bergpredigt? Könnt ihr euch da noch erinnern? Warum ist Jesus auf den Berg gegangen für die Bergpredigt? Dass man besser hören kann, ja, genau, ja, dass man besser hören kann. Warum ist Jesus auf den Berg gegangen für die Bergpredigt? Warum auf den Berg? Ja, aber das hätte er auch auf dem Boot machen können. Ich war auf dem Boot, haben ihn auch alle gehört. Warum auf dem Berg? Wenn ihr euch ganz genau, die 10 Gebote wurden auch auf einem Berg gegeben, nicht wahr? Vom Berg Sinai hat Gott die 10 Gebote gesprochen. Und wir haben gelernt, dass in der Bergpredigt geht es vor allem auch um die 10 Gebote. Nicht wahr? Wenn die 10 Gebote erklärt, das Gesetz wird erklärt, in den Seligpreisungen wird erklärt, das Evangelium, damit man überhaupt die Gebote halten kann. Dort wird erklärt, wie die Gebote im Alltag praktisch aussehen. Dort wird beschrieben, dass die Gebote Gottes der Maßstab sind und Propheten zu alles Mögliche. Ja, wer diese meine Worte hört und tut. Ja, das, Jesus beschreibt in der Bergpredigt, wie das Gesetz überhaupt gehalten werden kann. In welchem Geist. Jetzt. Schaut mal mit mir in Matthäus, in 5. Mose. 5. Mose 18. 5. Mose 18 und dort Vers 18 und 19. 5. Mose 18, Vers 18 und 19. Vielleicht erinnert euch daran. Was war passiert, als Gott vom Berg Sinai gesprochen hat und die 10 Gebote gegeben hat? Wie hat das Volk nochmal reagiert? Genau. Sie wollten nicht mehr Gott direkt hören, nicht wahr? Und sie haben gesagt, Mose, sprich du mit Gott und sag es uns dann. Und Gott nimmt hier in 5. Mose 18 darauf Bezug und sagt, okay, alles klar, das habe ich auch so gemacht. Aber dann sagt er in Vers 18, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und wir haben damals gelernt, Jesus hat in der Bergpredigt im Grunde genommen da weitergemacht, wo Gott aufgehört hat. Also, ich meine, wer hat die 10 Gebote überhaupt gegeben auf dem Sinai? Das war Jesus selbst, ja. Er wurde unterbrochen vom Volk. Das Volk hat gesagt, stopp. Hat Jesus gesagt, okay, ich werde jemand senden. Ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Wer war das? Er war es selbst. Er hat sich selbst gesandt. Er ist selbst Mensch geworden, hat Gottes Wort im Mund gehabt. Das heißt, es gibt eine direkte Parallele zwischen Sinai und der Bergpredigt. Und deswegen ist das nicht einfach nur in Matthäus 7, dass, naja, er hat halt gut gepredigt, sondern er hat Worte der Vollmacht gehabt, die letztendlich genau dieselben Worte sind, die am Sinai gesprochen worden sind. Es ist dieselbe Vollmacht. Nun, was also deutlich macht, dass die Erfüllung oder dass die Bergpredigt die Erfüllung dieser Vorhersage ist. Gott sagt, in diesem Propheten will ich meine Worte hineinlegen. Und dann schaut man in Vers 19, und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, mit anderen Worten, wer Jesu Worte hört und nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Hier steht, und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören wird, die in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Später sagt Petrus in Apostelgeschichte 3, er zitiert das und sagt, der wird aus dem Volk ausgerottet werden. Also, was will ich sagen? Die Vollmacht Jesu besteht darin, dass er das weiterführt und erklärt in einer harmonischen Linie, was im Alten Testament er als Gott vom Sinai herab gepredigt hat. Also die Leute waren eigentlich in der Gegenwart Gottes. Dafür ist er gekommen, genau. Also ich will einfach nur, dass ihr versteht, die Vollmacht bestand nicht nur darin, dass er einfach gut geredet hat und die Leute gesagt haben, oh, das klingt wirklich schön, sondern dass er mit dieser Vollmacht vom Sinai auch hier predigt und die Leute merken, das ist anders als alles, was wir sonst gehört haben. Jetzt. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Stelle. Schaut mal in Sprüche 8. Sprüche 8, Vers 4. Das ist wirklich interessant. Prediger. Prediger 8. Gleicher Autor. Anderes Buch. Prediger 8, Vers 4. Also geht immer noch um die Vollmacht Jesu. Ja? Wir sagen zwar manchmal, oh, der Prediger predigt mit Vollmacht und das stimmt auch in gewisser Art und Weise, aber in der Vollmacht wie Jesu kann nur Jesus predigen. Und wir sehen jetzt auch gleich warum. Prediger 8, Vers 4. Interessanterweise auch Prediger, nicht wahr? Prediger 8, Vers 4. Denn das Wort des, wie geht's weiter? Das Wort des Königs ist mächtig und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Also das ist jetzt eine, was soll das ausdrücken? Das Wort des Königs ist mächtig und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Was soll damit ausgedrückt werden über das Wort des Königs, wenn man sagt, niemand kann zu ihm sagen, was machst du? Es ist nicht hinterfragbar, es ist nicht einfach nur vage oder eine Option, eine Interpretation, es ist autoritativ, oder? Was der Prediger sagt hier ist, ein König, wenn der spricht, da sagt niemand, ja, es könnte auch anders sein. Bei den Pharisäern war das so, die haben Gottes Wort so behandelt, als könnte man da 1000 verschiedene Interpretationen draus nehmen. Aber wenn Jesus gepredigt hat, dann war genau das, nicht wahr? Das Wort Jesu war mächtig und niemand hat sich getraut zu sagen, was machst du da? Warum sagst du das? Ja? Jetzt, was bedeutet das? Denk mal scharf nach. Wenn ihr diesen Vers liest, was bedeutet das über die Bergpredigt? Wenn wir am Ende der Bergpredigt lesen, er predigte mit Vollmacht und alle waren erstaunt und gesagt, wow, so hat noch niemand gepredigt. Das ist ja... Was ist die Schlussfolgerung, wenn man diesen Vers liest und dann mit der Bergpredigt vergleicht? Genau. Richtig, nicht daran zu rütteln. Also was sagt uns das über Jesus, dieser Vers hier? Ganz genau, er ist ein König. Und das ist jetzt wichtiger, als man vielleicht denkt, weil klar, natürlich ist er ein König. Aber genau das haben die Leute ja nicht gesehen, oder? Die Leute haben nur einen Zimmermann gesehen, der aus Galiläa kommt und wo man sich gefragt hat, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wen haben sie erwartet? Wen haben die Juden erwartet? Ein Messias. Messias ist ein anderes Wort für König. Sie haben einen König erwartet, nicht wahr? Erinnert euch, dass wir das besprochen haben, dass sie erwartet haben, dass der Messias kommt und die römischen Armeen vertreibt und so weiter. Und Jesus kommt, wisst ihr noch, was er als allererstes sagt? In der Bergpredigt, glückselig sind die, geistlich arm sind. Und er zitiert aus, mal sehen, ob wir, vor einem Jahr, er zitiert aus Jesaja 61, ja, nicht wahr, aus Jesaja 61, wo es um den Messias geht. Und dann in der nächsten Seligpreisung sagt er, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Er zitiert wieder aus Jesaja 61 um den Messias. Er sagt also von Anfang an eigentlich, ich bin der Messias, ich bin der König. Und die Tatsache, dass seine ganze Predigt in Vollmacht ist, ist ein Beweis dafür, er ist wirklich ein König. Er hat wirklich seine Regierungserklärung abgegeben. Nur die Leute merken das nicht, also die merken es nur so indirekt, sie merken, dass sie total bewegt sind, sie merken, dass das Wort sie beschäftigt, aber sie anerkennen ihn nicht direkt als König, weil sie sehen einen König immer nur als den, der eine Krone trägt, Purpur trägt, auf einem Pferd reitet und kämpft. Das ist ein König. Und Jesus zeigt ja, der wahre König ist nicht der, der äußerlich ein König ist, sondern der innerlich ein König ist. Er ist der wahre König. Das heißt, die Bergpredigt beweist, er ist der König Israels, er ist der Messias. Man bräuchte nichts anderes, man bräuchte nur die Bergpredigt und das Alte Testament. Und man könnte beweisen, wenn man wirklich nachdenkt, Jesus ist der Messias, er ist genau der König, auf den alle Propheten hingewiesen haben. Nun, es heißt übrigens, und wenn das Wort Gottes gepredigt wird, ihr kennt vielleicht den Vers, nicht wahr? Ist nicht mein Wort ein Feuer, sagt Gott in Jeremia, wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Ja? Wenn Gottes Wort gepredigt wird und wenn Gottes Wort mit Vollmacht gepredigt wird, wie bei Jesus, dann zerschmettert es die stärksten Felsen des Unglaubens, nicht wahr? Und ja, genau. Schon mit 12 hat er sie düpiert, nicht wahr? Jetzt, die Bibel sagt uns auch, wie haben denn die Pharisäer gepredigt? Na, wir können sagen, nicht wie Jesus, nicht wahr? Aber wie stellt ihr euch eine Pharisäerpredigt vor? Ein Vers, viele Gedanken. Okay, klingt ja fast wie viele moderne Predigten. Genau, also, haben die Pharisäer mit der Bibel gepredigt? Oh ja, Jesus sagt, ihr forscht in den Schriften. Die waren nicht nur oberflächlich. Ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt, sie kannten die Bibel, sie kannten die zum Teil auswendig. Sie waren sogar zu Hause echte Bibelstudenten. In dem Sinne, haben sich nach viel Information gesucht. Aber sie haben sich nicht für die Kraft des Wortes Gottes und schon gar nicht für die Gnade interessiert. Nicht wahr? Das mit der Gnade war ihnen fremd. Ja, sie waren mehr für Stolz und Nationalismus und ich weiß nicht was. Ja. Aber das mit der Gnade, das mit dem Evangelium, das hat eigentlich die Kraft dem Evangelium, der Predigt von Jesus gegeben. Nun, gehen wir zu Kapitel 8. Wir sind in Matthäus 7. Und jetzt helft mir mal, wenn ihr das jetzt so lest hier, Matthäus 5, 6, 7 und jetzt kommt Kapitel 8. Was ist die nächste Geschichte direkt, nachdem Jesus vom Berg runtergeht? Genau, das würde man denken. Aber wenn ihr gut aufgepasst habt in den letzten Jahren und jetzt diese Geschichte lest, in Vers 1 bis 4, fällt euch irgendwas auf? Wenn ihr treue Zuschauer dieser Serie seid, vielleicht auch euch, die ihr im Internet hier zuschaut, was fällt euch auf an dieser Geschichte? In Matthäus 8, 1, 2, 3 und 4. Fällt euch irgendwas auf? Okay, ja, also Jesus geht vom Berg herab, eine große Volksmenge folgt ihm und dann ab Vers 2 wird die Geschichte berichtet von dem Aussätzigen. Okay, ich stelle komische Fragen, ich weiß. Die Geschichte hatten wir schon. Die Geschichte fand schon vorher statt. Das könnt ihr sehr deutlich sehen. Sowohl Markus als auch Lukas als auch Ellen White reihen die Geschichte weitaus früher ein, lange vor der Bergpredigt. Schaut mal in Markus. Markus, ja genau, Markus 1, Vers 40. Markus 1, Vers 40. Da habt ihr nämlich die Geschichte von dem Aussätzigen, ja. Und dann kommt die Heilung des Gelähmten und dann kommt erst die Berufung von Matthäus. Also die Geschichte findet statt lange bevor überhaupt alle 12 Apostel da waren. Oder auch in Lukas haben wir die gleiche Reihenfolge. Ihr wisst ja, Markus und Lukas sind eigentlich chronologischer als Matthäus. Lukas Kapitel 5, Heilung des Gelähmten, Heilung des Aussätzigen in Vers 12. Dann kommt später erst die Berufung des Matthäus und dann Kapitel 6 erst die Wahl der 12 Apostel und die Bergpredigt. Und also sowohl Markus als auch Lukas, die beide recht chronologisch sind, als auch Ellen White, alle sagen, die Geschichte findet lange vorher statt. Das ist die Frage jetzt, okay, schaut mal nochmal jetzt zu Matthäus. Erstmal ist es wichtig zu beobachten, dass Vers 1 und 2 nicht unbedingt zusammengehören. Okay? Also Vers 1 gehört noch eigentlich zur Bergpredigt, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und dann der nächste Vers, und siehe, ein Aussätziger kam, muss nicht am gleichen Tag passiert sein. Das ist eine neue Geschichte. Also erste wichtige Sache, eigentlich müsste die Kapiteleinteilung zwischen Kapitel 8, Vers 1 und 2 sein. Vers 1 gehört noch unbedingt zur Bergpredigt. Und schaut mal an, warum. Das ist jetzt sehr interessant. In Kapitel 8, Vers 1, da lesen wir, was hat Jesus gemacht? Kapitel 8, Vers 1. Was hat er vom Berg? Er ist vom Berg herabgestiegen und eine große Volksmenge folgt ihm nach. Wo war der Vers, dass Jesus auf den Berg hinaufgestiegen ist? Wo war der Vers mit dem Hinaufsteigen? Schaut mal zurück. In der Bergpredigt, welches war der Vers, wo Jesus auf den Berg hinaufgestiegen ist? Kapitel 5, Vers 1. Okay, jetzt schaut mal, das ist sehr interessant. Wir haben also Kapitel 5, Vers 1 und 8, Vers 1. In beiden Fällen haben wir den Berg und wir haben die Volksmenge. Könnt ihr das sehen? Kapitel 8 heißt es, als er die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Kapitel 8, Vers 1, er stieg vom Berg hinab, eine große Volksmenge folgte ihm. Was ist der Vers danach, Kapitel 5, Vers 2? Er lehrte sie. Was ist in dem Vers vor 8, 1? Das heißt in 7, 29. Gesprochen, der nicht gesprochen. Das heißt, er, 7, 29, er? Lehrte sie. Okay, was will ich zeigen? Das ist ein Rahmen. Zu Beginn der Bergpredigt heißt es, die Volksmenge geht mit Jesus. Jesus stieg auf den Berg mit der Volksmenge und er lehrte sie. Dann kommt die Bergpredigt, dann heißt es am Ende, er lehrte sie und er stieg vom Berg herab mit der Volksmenge. Das heißt, das gehört alles zusammen. Das ist der große Rahmen. Das heißt, 8 Vers 1 gehört noch zur Bergpredigt und nicht zur nächsten Geschichte. Das hat wahrscheinlich der die Kapiteleinteilung gemerkt, der hat das nicht gemerkt. Ja, der hat nicht so einen großen Blick gehabt, nicht wahr? Der hat einfach gedacht, naja, hier könnte man schon teilen, nicht wahr? Aber das ist ein richtiger Rahmen. Man merkt, wie der Matthäus sozusagen sagen möchte, jetzt kommt diese Predigt und hier wird die Predigt quasi beendet, ja? Und wir werden gleich sehen, es gibt eine andere Geschichte, die direkt danach kommt, weil, wie gesagt, die Geschichte mit dem Aussätzigen war schon vorher passiert. Jetzt ist die Frage, warum schreibt sie Matthäus aber trotzdem dahin? Wenn die Geschichte schon längst passiert ist, also was ich sagen will ist, Matthäus ist nicht chronologisch. Die Geschichte, die in Matthäus 8 jetzt kommt, ist eigentlich schon früher geschehen. Die Frage ist, warum schreibt sie Matthäus jetzt auf? Warum nimmt er eine Geschichte, die schon vor der Bergpredigt passiert ist und erzählt sie nach der Bergpredigt? Warum könnte er das tun? Aus welchem Grund? Genau, bei Matthäus merkt man, dass er sein Evangelium thematisch anordnet. Da gibt es Kapitel 5, 6, 7, das ist die Bergpredigt. Dann kommt Kapitel 8 und 9, das sind die ganzen Wunder und die ganzen Heilungen. Erinnert euch, dass Jesus lehrte, predigte und heilte. Also 5, 6, 7, Kapitel 5, 6, 7 symbolisiert das Predigen und das Lehren und 8, 9 symbolisiert das Heilen. Das wird so nebeneinander gestellt. Wenn ihr mal schaut in Matthäus 8 und 9, da gibt es mehrere Geschichten, die alle vor der Bergpredigt stattfinden. Zum Beispiel die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Das ist vor der Bergpredigt. Oder die Berufung des Matthäus. Würdet ihr auch zustimmen, dass die Berufung des Matthäus vor der Bergpredigt sein muss? Ganz offensichtlich, weil die Bergpredigt ist erst nach der Wahl der 12 Apostel und Matthäus war einer der 12 Apostel. Ja? Das heißt, offensichtlich ist Matthäus hier nicht chronologisch und da wir ja chronologisch hier vorgehen, lassen wir jetzt die Geschichte hier links liegen, weil wir sie schon behandelt haben mit dem Aussätzigen. Aber vielleicht ganz kurz nur, was ist eigentlich so die Kernidee bei der Geschichte von dem Aussätzigen, wenn ihr euch kurz erinnert, damit wir vielleicht noch verstehen, warum Matthäus diese Geschichte hier reinwirft. Was ist so die Hauptlehre von der Geschichte von dem Aussätzigen? Es gibt vielleicht mehrere Dinge, aber was ist so eine der wichtigsten Punkte? Kennt vielleicht die Geschichte, der Aussätzige kommt zu Jesus, nicht wahr? Es war das erste Mal, dass ein Aussätziger geheilt wurde. Was war so die wichtigste Lektion? Der Aussätzige kommt zu ihm, könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr es vergessen habt. Der Aussätzige kommt zu ihm und sagt, was sagt er zu ihm? Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es geht nicht darum, ob Jesus kann, es geht darum, ob er will. Was sagt Jesus? Ich will, sei gereinigt. Das ist eine Geschichte, die nicht so sehr fokussiert, was Jesus kann, sondern vor allem, dass er will, dass er uns unbedingt retten will. Und zwar vom Aussatz ein Symbol der Sünde. Da kommt diese ganze Geschichte mit dem Opfer bei den Leviten und so weiter. Haben wir damals alles ausführlich studiert. Ganz interessante Geschichte. Sie illustriert, dass der Mann, der mit Vollmacht predigt, auch mit Vollmacht heilen kann. Und der hier sagt, dass man seine Gebote halten kann, dann im nächsten, oder das genauso auch sagen kann, zum Aussatz, zu einem Aussätzigen sei rein. Ja, mit dieser Macht sagt er, wer diese meine Worte hört und tut. Nicht wahr? Den will ich vergleichen. Aber was ist die eigentliche Geschichte? Also, die mit dem Aussätzigen war schon längst geschehen. Jetzt gucken wir in Lukas und in Lukas finden wir, dass es tatsächlich jetzt eine Geschichte gibt, die nach der Bibel direkt nach der Bergpredigt passiert ist. Und das ist auch interessant. Schaut mal in Kapitel 7, Vers 1. Lukas, Kapitel 7 und dort Vers 1. Lukas 7, Vers 1. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, das ist nämlich die Bergpredigt, was hat er gemacht? Ging er hinein nach Kapernaum. Also nach der Bergpredigt geht er nach Kapernaum. Was wisst ihr über Kapernaum? Warum ist er nach Kapernaum gegangen? Was hat er in Kapernaum zu tun gehabt? So. Das war sein Wohnort eigentlich. Ja? Matthäus sagt, er ließ sich in Kapernaum nieder. Das war so seine Basis, von der er auch seine Missionsreisen gemacht hat. Ja? Also er ging erstmal quasi wieder nach Hause sozusagen. Ja? Und dann heißt es hier, und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war im Sterben. Ihr kennt wahrscheinlich schon die Geschichte, oder? Das ist die Geschichte vom römischen Hauptmann. Es ist die nächste Geschichte nach der Bergpredigt. Das ist nicht ohne Grund, oder? Sehr interessant eigentlich. Jetzt ein bisschen was zu diesem Hauptmann. Was wisst ihr über den Hauptmann? Lesen wir noch ein bisschen weiter. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Der Hauptmann. Was wisst ihr über den Hauptmann? Genau, und die werden gleich sagen, er liebt unser Volk, er hat eine Synagoge für uns gebaut, nicht wahr? Also er war beliebt beim Volk, was ja bei römischen Soldaten jetzt nicht so oft vorkam. Genau, er war beliebt beim Volk. Muss also offensichtlich auch eine, Ellenwald sagt, er hatte erkannt, dass die jüdische Religion der römischen überlegen ist. Genau, Wie viele Soldaten hat ein Hauptmann befehligt? Das wird ja gleich noch wichtig für die Geschichte. Wisst ihr das zufällig? Also der Hauptmann im Lateinischen, in der Armee, in der römischen Armee, ist ein sogenannter Centurio. Da steckt Englisch, kommt Century daher und meint, wie viele Leute? 100. Der hat 100 Soldaten unter sich. Weiß nicht, also schon verantwortungsvoll, wenn man für 100 Menschen die Verantwortung hat. Aber er war nicht der General. Ja? So ein Centurio, da gab es 6 von denen, bilden 6-mal Centurio und seine Leute bilden dann eine Kohorte. Kann ich hier was anderes machen, das ist egal. Und 10 Kohorten waren dann eine Legion, 6000 Mann. Also er war so irgendwie so mittendrin. Ja, also da gibt's die Legion, die wird aufgeteilt in 10 Kohorten. Eine Kohorte, 6 Abteilungen. Und über so eine Abteilung hat so ein Centurio 100 Mann regiert. Nun, er bittet für seinen Knecht. Nicht wahr? Hier steht einfach nur, der lag krank und war im Sterben. Matthäus sagt uns noch, was für eine Krankheit er gehabt hat. In Matthäus Kapitel 8, ab Vers 5 haben wir dieselbe Geschichte, wir werden ein bisschen hin und her springen. Welche Krankheit hat er gehabt? Matthäus 8, Vers 6. Ja, genau, es gelähmt. Ja, er ist gelähmt, er kann nicht laufen. Ja, und offensichtlich nicht einfach nur chronisch, sondern irgendwie ist wahrscheinlich schwer verletzt oder so, denn Lukas sagt als Arzt, er lag im Sterben. Er war kurz davor zu sterben. Furchtbar geplagt, genau, große Schmerzen und man merkt, es geht jetzt langsam aufs Ende zu. Nun, ja, da kommen wir noch, nicht so schnell. Jetzt in Matthäus 8 steht, als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm. Das klingt fast so, als ob der persönlich kommt. Aber wir werden gleich sehen, Lukas erklärt, dass er nicht gleich persönlich kam, sondern erst sozusagen durch eine Delegation sich vorgestellt hat. Aber dazu gleich mehr. Knechte und Herren. Kennt ihr Geschichten in der Bibel, wo ein Herr und ein Knecht ein gutes Verhältnis zueinander hatten? Naaman und die Magd, nicht wahr? Zur Zeit von Elisa. Noch mehr Geschichten? Gibt es einige, wenn man drüber nachdenkt. Also Naaman und die Magd, andere Geschichten, wo der Knecht und der Herr, Potiphar und Josef, ja, da war Josef der Knecht, Potiphar der Herr, hatten auch ein gutes Verhältnis. Pharao, genau, da war jetzt Josef vielleicht nicht unbedingt der Knecht mehr, aber ja, so, aber genau. Dann gibt es Abraham, wie hieß sein Knecht? Eliezer, nicht wahr? Eliezer von Damaskus, die hatten so ein gutes Verhältnis, dass er ihm sogar sein Erbe vermacht hätte. Dann ganz interessant ist die Amme von Rebekka. Die wird nur in einem Vers erwähnt, die Deborah, nämlich bei ihrem Begräbnis. Und er sagt Ellen White, sie war so ein toller Charakter. Sie hat so viel für die Familie getan, dass der Heilige Geist es für angemessen hielt, ihren Namen festzuhalten. Ja, die Deborah, die Amme der Rebekka. Also es gibt mehrere Geschichten, wo der Herr und der Knecht so ein gutes Verhältnis hatten. Und eigentlich hatten die Römer zu ihren Sklaven jetzt nicht so ein inniges Verhältnis. Was habt ihr mal was gehört über römischen Sklavendienst? Wie haben die so ihre Sklaven behandelt? Schlecht, ja genau, schlecht. Also nach römischem Recht war es so, wenn ich einen Sklaven habe und ich töte den Sklaven von einem anderen, dann komme ich vor Gericht, aber ich werde nicht des Mordes angeklagt, sondern dass ich einen Gegenstand kaputt gemacht habe. Also im römischen Recht waren Sklaven nicht Menschen, sondern Gegenstände. So wurden die, also da musste man dann Geld bezahlen, so als wenn man ein Auto gerammt hat oder so, ja, wenn man jetzt irgendwie. Also der Sklave galt fast nichts so rechtlich. Und deswegen ist es relativ interessant, dass jetzt dieser Hauptmann, ich meine, der war ein Römer, nicht wahr? Im Militär groß geworden. Und dass der sich so für seinen Sklaven interessiert, er sagt, im Griechischen heißt es, er hielt ihn für sehr wertvoll. Er hat großen Wert in ihm gesehen. Zurück zu Lukas. Was passiert? Er sendete Juden, Vers 3. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Und das ist natürlich auch eine interessante Situation, weil die Juden normalerweise welches Verhältnis zu den römischen Generälen und Offizieren hatten? Ich meine, das sind die Leiter der Besatzungsarmee. Ja? Aber dieser Mann war offensichtlich speziell, denn es heißt in Vers 4, als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich. Das ist nicht, naja, der hat uns geschickt, hier ist der Auftrag, mach, was du willst. Ja? Es gibt ja Leute, manchmal führt man den Auftrag aus, weil man muss, aber man hat kein Interesse daran. Aber hier wird deutlich, die Juden hatten ein echtes Interesse daran, dass diesem Hauptmann geholfen wird. Warum? Jetzt achtet mal auf die Worte. Sie sprachen, er ist es, was sind die nächsten Worte? Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Sag mir mal, was ist das Verständnis der Juden? Wie denken die über das Evangelium? Genau, er ist es wert, denn er hat das und das und das und das, er hat sich qualifiziert, jetzt kann er auch die Gunst Gottes bekommen. Hier haben wir übrigens ein Beispiel dafür, wie die Pharisäer gepredigt haben, ja, wie sie gedacht haben, wenn du gut genug bist, bist du es wert. Und ja, das ist sehr interessant. Vers 6, da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern vor dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin, was ist das nächste Wort? Nicht wert. Das ist doch interessant, oder? Also hier haben wir die Juden. Welche religiösen Vorteile hatten die Juden? Wenn man jetzt Paulus mal an Paulus denkt. Was haben die Juden für Vorteile gehabt? Die hatten das Gesetz, das heißt, sie hatten die ganze Bibel, also das Alte Testament. Sie hatten die Verheißung, sie hatten den Gottesdienst, sie hatten die Väter, sie hatten unglaublich viel. Nicht wahr? Und trotzdem ist alles, was sie gelernt haben über das Evangelium, wenn du gute Taten tust, kann Gott dich möglicherweise segnen. Und jetzt kommen wir zu diesem Hauptmann, der hat sein Leben lang nichts weiter gehört als Jupiter und irgendwelche Götter, nicht wahr, alte Legenden, ist im Militär groß geworden. Das heißt, eigentlich moralisch würde man denken, total abgestumpft. Und trotzdem hat er ein besseres Verständnis von geistlichen Dingen als die jüdischen Ältesten. Weil er sagt, ich bin nicht wert, dass Jesus zu mir kommt. Er sieht seinen eigenen Zustand vor Gott. Übrigens ist es gut, wenn man sich selbst schlechter sieht als die Leute um einen herum. Ich weiß, es soll ja oft vorkommen, dass man sich besser hält als die Leute um einen herum und dass man vielleicht das Lob der anderen dann auch dazu nimmt, sich noch besser zu fühlen. Aber dieser Mann sagt, auch wenn die sagen, ich bin es wert, ich bin es nicht wert. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und dann, übrigens, das ist ein bisschen erinnert auch an Simon Petrus. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, wo er die Fische fängt und er dann sagt, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hält ihn fest aber nicht, oder? Kommt öfter in der Bibel vor, auch bei Jakob, nicht wahr, der seine Unwürdigkeit erkennt. Schaut mal in Jakobus 4. Jakobus 4 und dort Vers 6. Jakobus 4 und dort Vers 6. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Diese Juden, von denen wissen wir nicht viel, aber von dem Hauptmann haben noch seit 2000 Jahren Menschen immer was gehört, weil er demütig war und Gott konnte ihn erhöhen. Wir werden gleich lesen oder werden das nächste Mal lesen, dass er einen größeren Glauben hatte als jeder Israelit, den Jesus getroffen hatte. Und er hatte schon einige getroffen. Ich meine, er hatte gerade mit der ganzen Volksmenge gesprochen. Inklusive seiner 12 Apostel, inklusive Nathanael, der wahrhaftige Israelit, in dem kein Falsch ist. Er sagt, dieser Mann hat einen größeren Glauben. Und das liegt an einem Satz, mit dem wir jetzt hier dann enden wollen für heute. Der berühmte Satz in Lukas 7. Und dort Vers 7, da sagt er, darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig. Ellenweit sagt, nachdem er erst die Ältesten gesandt hat und dann seine Freunde, das steht im Text hier nicht so explizit, aber sie sagt, dann kam er schlussendlich auch noch selbst. Und diese Worte hier in Vers 7 sind dann seine eigenen Worte. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund. Und die Geschichte ist ganz interessant, weil es gibt eine andere Geschichte, wo auch ein hoher Offizier oder ein hoher Beamter zu Jesus kommt und sagt, mein Sohn liegt im Sterben, tu was. Könnt ihr euch daran erinnern? in Johannes 4. Das war kein römischer Hauptmann, das war ein jüdischer königlicher Beamter. In Johannes 4 kommt der königliche Beamte aus Kana, der kommt zu Jesus und sagt, mein Sohn liegt im Sterben. Und dann sagt er aber was? Ja genau, Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte, ein Jude, der ähnliches in der Hierarchie ist, ähnlich wie Centurio, der will ein Zeichen sehen, aber dieser Hauptmann sagt, mir reicht ein Wort, du musst nicht mal kommen. Nun, die Begründung ist interessant, Vers 8, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir, und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, zu einem Knecht, tu das, so tut er es. Er sagt, ich repräsentiere die Macht Rom. Ich bin im Militär. Wenn ich zu meinem untergebenen Soldaten sage, hol Wasser, was macht er? Er holt Wasser. Und jetzt sagt er, und so bist du auch. Wenn du dem Fieber sagst, oder dem Gelähmtsein, oder der Krankheit, oder dem bösen Geist, wenn du der Krankheit sagst, geh, wird die Krankheit gehen. Warum geht der Soldat, wenn der Centurio ruft? Warum geht der Soldat, wenn der Hauptmann es ihm befehlt? Weil der Hauptmann über ihm steht in Autorität. Wenn der Chef der Legion, wenn der Hauptmann zu dem Legionschef geht und sagt, hol mir das, was wird der Legionschef sagen? Du hast mir nichts zu sagen, du bist unter mir. Okay? Das heißt, er sagt, ich kenne das Prinzip von Autorität, etwas geschieht nur, wenn einer, der in höherer Autorität ist, es befiehlt. Und wenn er sagt, so bist auch du, sagt er, du bist der Herr, du bist über, nicht nur über Menschen, sondern über Fieber und über Krankheiten, über Dämonen, du bist Herr der Natur. Denn so wie meine Soldaten mir gehorchen müssen, so muss die Natur dir gehorchen. Das heißt, was er eigentlich sagt, ist, du bist Gott. Oder? Das ist, was er sagt, du bist kein Mensch. Und das wird ganz deutlich, und dann enden wir jetzt wirklich, wenn man Vers 8 anders liest. Man kann Vers 8 noch ein bisschen anders übersetzen. Schaut mal, der Vers sagt ja, denn auch ich bin ein Mensch und so weiter, ja. Aber im Griechischen ist die Wortstellung anders. Im Griechischen ist die Wortstellung, denn auch ich, denn auch ich, warte, genau, denn auch ich ein Mensch bin. Und die Wortstellung ist im Griechischen variabel, man kann das bin hier vorbeziehen, denn auch ich bin ein Mensch, aber man könnte auch denken, denn auch ich ein Mensch bin unter Autorität. Was er also auch sagen könnte, ist vermutlich, auch ich, der ich nur ein Mensch bin im Gegensatz zu dir, kenne das Prinzip von Autorität. Das heißt, es sieht so aus, als ob der Centurio tatsächlich sagt, ich sehe, du bist Gott. Oder zumindest göttlicher Natur. Was für die Juden bis dahin noch nicht so richtig sichtbar war. Nächstes Mal gucken wir an, wie die Geschichte weitergeht und vor allem, wie Jesus das dann auslegt und erklärt mit dem großen Glauben. Aber eins können wir heute lernen. Man muss nicht viel theologisches Wissen haben, um zu verstehen, dass Jesus das tut, was er sagt. Der Mann hatte großen Glauben, weil er ein einfaches Prinzip verstanden hat. Jesus ist Herr. Und wenn er etwas sagt, dann geschieht es auch. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann sind wir fit für die Endzeit. Wollen wir dafür beten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt, den dieser Hauptmann gehabt hat. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Herr, schenkt uns diesen Glauben, den dieser römische Hauptmann gehabt hat, der verstanden hat, dass du nicht körperlich anwesend sein musst, dass du nicht irgendwelche Wunder tun musst, sondern dass dein Wort allein genügt und es vollständig gesund machen kann, vollständig heil machen kann, von aller Sünde reinigen kann durch die Kraft des Blutes Jesu. Herr, schenk uns echtes Vertrauen und echten Glauben in dein Wort und gib, dass wir in unserem Leben erkennen, wie sehr dein Wort Kraft hat, uns frei zu machen von allem, was uns hindert, dir ganz nachzufolgen. So bitten wir dich, dass wir diese Dinge in unserem Alltag erleben und dir nachfolgen dürfen. Im Namen Jesu. Amen.